Good morning. Jetzt weiss ich, warum es so viel Stau gehabt hat, richtig. Süden. Ein paar von uns sind, glaube ich, dabei. Die tun mir extrem leid, weil die müssen ja wieder zurück. Und ich habe einem Uli geschrieben, hey, was ist heute los? Wir haben gar nichts anderes außer Ostern. Einfach gar nichts. Und wenn einmal gar nichts ist, sind zwei Gefahren. Die erste ist, er macht es lang oder er macht es kurz. Jetzt könnt ihr noch wetten, was es wird sein. Aber ich freue mich schon mal. Marianne, kannst du mir meine PowerPoint-Präsentation geben? Meine Frau ist heute am Beamer. Außergewöhnlich, weil alle ins Dessin gegangen sind. Okay. Ostern ohne Jesus ist eben nicht das Gehle vom Ei. Ich habe den so cool gefunden. Ich denke, ich will den euch einfach zeigen. Weil die Essenz ist eben nicht das, was wir vor Augen haben. Ostern mit Osterhasen und Geschäftlichmacherei. Sondern es geht wirklich, das Gehle vom Ei ist Christus Jesus. Das Kreuz ist, bleibt und muss im Mittelpunkt unseres Glaubens stehen. Wer sagt ja dazu, Hände? Come on. Yes. Es ist ein bisschen tragisch. Im Tele Zürich hat man so ein bisschen mitbekommen. Am See unten hängend gefragt, wisst ihr, was Ostern ist? Und die meisten sagen, ui. Warte jetzt, keine Ahnung. Lasst uns Ostern feiern. Was wäre das Kreuz ohne Auferstehung? Und da sind sich ja die Katholischen und Reformierten schon nicht ganz einig. Hängt er jetzt noch oder hängt er nicht mehr? Und wir evangelisch-freikirchlich sagen, egal. Hauptsache, er ist bei uns. So nach dem Motto, du kannst es so zeigen, kannst es anders zeigen, spielt keine Rolle. Davon ist unser Heil nicht abhängig, ob du ein Kreuz mit oder ohne aufhängst. Hauptsache, er ist in dir. Und jetzt fordere ich meine Frau raus, indem wir das Video zeigen. Will ich noch mal ein bisschen Wort euch mitnehmen. Jetzt bist du aber gerade ein bisschen gefügig schnell. Meine Frau will heim. Will ich euch ein bisschen Wort noch mal mitnehmen in das Resümee zu Ostern. Kann starten.
Vor langer Zeit sagte einmal der Prophet Jesaja Folgendes über Jesus Christus. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Lasst ihn kreuzigen, lasst ihn kreuzigen, schrie die wütende Menge. Pilatus, der Statthalter, wusste, dieser Mann ist unschuldig. Trotzdem sprach er das Todesurteil. Die römischen Soldaten verspotteten Jesus. Sie riefen, es lebe der König der Juden. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Jesus trug das Kreuz selbst nach Golgatha, was auf Deutsch Schädelstätte heißt. Zwischen zwei Verbrechern wurde er gekreuzigt. Zur Mittagszeit wurde es plötzlich stockfinster. Von Gott verlassen nahm Jesus die Strafe Gottes für die Sünde auf sich. Nach 3 Stunden rief er, es ist vollbracht, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dann starb er. Ein römischer Hauptmann, der die Kreuzigung miterlebte, stellte fest, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Freunde von Jesus legten ihn in ein Felsengrab. Römische Elitesoldaten bewachten das Grab streng, damit niemand den Leichnam stehlen konnte. Am Sonntag gingen Frauen zum Grab. Es war offen und Jesu Leichnam war nirgends zu sehen. Da traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken, doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus sagt zu dir: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?
Ich will mit euch das Wort von Gott anschauen aus dem Kolosser. Kolosser 2, 13. Und habt ihr schon gesehen, dass unser Beamer ein bisschen lichtschwach ist? Amazon. 145 Franken. Da gibt nicht mehr Licht für den Preis. Aber wir hoffen, es gibt einen neuen. Der hat übrigens am Karfreitag gestorben. Der andere. Der hat wirklich verstanden, um was es geht.
Dann müsste er ja heute wieder funktionieren. Bitte?
Er wäre ja da oben ausgeschraubt, kannst noch die Hände auflegen. Wären alle froh. Kolosser, hast du schon gefunden? Ich sehe ganz wenige, die noch ein bisschen Apple oder sonst ein bisschen um den Mächen sind. Ich habe extra ein bisschen eine moderne Übersetzung genommen, die uns im Deutsch ein bisschen hilft, näher oder anders zu verstehen. Auch ihr wart tot. Und das ist ja noch das Verrückte, du lebst und bist gleich tot. Du lebst, du schnaufst, du machst all das, was du jeden Tag machst. Und die Bibel sagt, wenn ein Christus bei dir ist, wenn Ostern nicht wirksam wird, bist du tot. Und es ist erstaunlich, dass der geistliche Tod man an Menschen gar nicht so in erster Linie sieht. Ein physischer Tod sieht man sehr schnell, ist erkennbar, ist sichtbar. Ein geistlicher Tod ist kaum auf den ersten Moment sichtbar. Unempfänglich für Gottes Wirklichkeit. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Toten gesehen, der empfänglich war auf irgendwelche Reizungen. Ein Toter hat in sich selber, dass er nicht reagiert auf Dinge, die in seinem Umfeld sind. Und es ist tatsächlich so, ein Toter ist nicht empfänglich für Gottes Wirklichkeit. Es braucht das Verständnis vom Heiligen Geist, wo hilfreich kommt. Und im Alten Testament gibt es so gute Bilder. Das Alte Testament ist voller Bilder fürs Eigentliche. Dass Bilder vom, dass der Schleier von den Augen muss weggehen. Das Licht muss ins Dunkle kommen. Sonst kann man als Tote gar nicht erkennen. Das, was das Ergebnis eurer Verfehlung und der Tatsache, dass ihr in eurem bisherigen Zustand ganz getrennt von Gott und seiner Wirklichkeit wart. Der Zustand vom Mensch, wenn er geboren wird, ist der geistliche Tod. Im christlichen Abendland, wo wir sind, kommen die Informationen über Ostern, um was geht, zwar vermitteln, aber der innere Mensch, und da schauen wir aufs Herz, das, was um das eigentliche, lebendige Herz herum ist, ist zugemauert, ist zugeschachtelt, ist imprägniert. So kommt Gottes Wirklichkeit gar nicht an dich an. Und der Zustand ist ein Trennte von der Wirklichkeit von Gott. Darum kannst du manchmal mit Menschen reden über das Wichtigste und Schönste und sie haben dich gemacht. Sie sind zu mit Beton von ihrem Herz und von ihrem Geist. Aber Gott hat euch zusammen mit Jesus lebendig gemacht. Und da reden wir von dem gewaltigen Auferstehungswunder. Ja, er hat uns unsere Verfehlungen vergeben. Halleluja. Ohne jede Gegenleistung von unserer Seite. Knallt. Er hat es einfach gemacht. Völlig unabhängig, ob du reagierst oder nicht. Darum ist das Evangelium nicht abhängig von dem, wie Menschen auf das Evangelium reagieren. Es ist immer gleichartig da. Du kannst also irgendwo hingehen, in irgendeine Situation, in irgendein Land, in irgendeine Kultur oder auch die Hype bei der Firma, wo immer. Du kannst gehen und du kannst sagen, lasst, es ist so. Auch wenn das Umfeld nicht stimmig ist. Auch wenn das Umfeld es verneint oder das Umfeld es ablehnt, Tatsache bleibt bestehen. Weil er es unabhängig macht von jeglicher Art von Gegenleistung. Ich habe in Thailand realisiert, wie arm die Götzenkultur ist. Und habe noch eine probiert, im Internet herauszufinden, wie ist eigentlich die menschliche Struktur von Götzen oder von Gottheiten oder von Dienstbarkeiten. Und selbst in der Esoterik, es ist unfassbar, man muss immer den Gott in irgendeiner anderen Form besänftigen. Man muss ihm in irgendeiner Art gefallen. Man muss in irgendeiner oder anderen Art eine Leistung vollbringen. Irgendwie in einer oder anderen Art muss es von uns aus ihm huldigen, ihm gehören, ihm gehorchen. Jetzt sagst du, das kommt mir jetzt aber ganz bekannt vom Evangelium. Währenddem Götter und Götze das fordern, wie als Benzin von ihrem eigenen Motor, weil sie lebt davon. Und auch irdische Machthaber, also als gleiches Beispiel zu der Götzenwelt. Und darum sagt Gott, wenn du einen König hast, als Volk, dann musst du dem dienen. Du musst ihm die Steuern abreichen. Du musst ihm deine Kinder zum Arbeiten geben. Und die schönsten Frauen kommt er rüber. Und unser Gott, an Ostern ist das klar, ist in einer völlig anderen Natur. Motivation ist nichts dessen von ich erwarte von dir. Gott erwartet von uns keine Anbetung, nur weil ihr schön singt.
Gott erwartet von uns nicht eine Reaktion, weil er einfach ist oder etwas tut. Drum ist Gott frei. Gott ist unabhängig von uns. Gott braucht unsere Reaktion nicht zum Leben. Er läuft und denkt und fühlt nicht anhand von unserem Intermezzo. Das Wort von Gott beschreibt, wenn es eben eine Reaktion gibt auf das Evangelium, nämlich auf die Auferstehungskraft, dass es aus dem Menschen raus geschieht. Ja, der Mensch reagiert auf die Erlösung. Ja, es gibt eine Reaktion von Anbetung. Es gibt eine Reaktion von Huldigung. Irgendwann schraubt er immer ein bisschen rum. Schön. Aber das ist nicht die Erwartung und es ist auch nicht das Ziel. Sondern Gott tut sein Werk, er schenkt es uns und dann wäre es für ihn okay. Denn er liebt uns und will nur eins, er will uns gerettet sehen. Er will einen Weg zu der Rettung für uns schaffen. Und klar, wer jemals erlebt hat, wie Schuld von seinem Herz weggeht, wer jemals erlebt hat, wie sich Felsbrocken von seinem Herz wegsprengen, und ja, manchmal fällt nicht alles gerade direkt schon am Boden. Nicht gerade bei der Bekehrung ist einfach alles so, dass man kann sagen, jetzt sind wir gerade schon heil und befreit von allem. Nein, wir merken manchmal im Lauf mit dem Leben in der Jüngerschaft, dass noch dieses und jenes immer noch imprägniert ist und dass wir immer noch anfällig sind, uns zu verstecken und dass wir immer noch Schallen haben und immer noch Hindernisse haben. Aber wer das schon mal erlebt hat, wie Schuld und Sünde weggeht, der weiß, der braucht keine Anleitung, wie man anbetet oder wie man Dank sagt, sondern in ihm drin kommt sofort eine Reaktion. Für mich unglaublich erstaunlich, wo Jesus Menschen erlöst hat von der Sünde, wie sofort sich Dinge geändert hat und der Heiland hat nie darüber geredet, was sie jetzt machen müssen. Er hat ihnen nie gesagt, was jetzt die fromme Pflicht wäre. Aber alle haben sofort reagiert und haben das getan, was ein Mensch aus Dankbarkeit tut. Und haben das tun, was Jesus vorausgegangen ist. Seine Taufe als Zeichen vom Verbundensein zwischen Mensch und Heil. Und wir taufen im Wasser, weil wir mit Jesus verbunden sein wollen. Sein Sterben ist unser Sterben. Und sein Auferstehungsmomentum ist unser Auferstehungsmomentum. Die Anklageschrift mit allen Paragraphen, gegen die wir verstoßen haben und die sich gegen uns richtet, hat er unwirksam gemacht und ans Kreuz genagelt. So steht sie nicht mehr zwischen Gott und uns. Und auch das geschah am Kreuz von Jesus. Die herrschenden Mächte und Gewalten hat er unschädlich gemacht und sie als Kriegsbeute in seinem Triumphzug öffentlich zur Schau gestellt. nicht dich bloßgestellt, nicht du als Sünder in die Stadt gestellt, wo jeder sieht, was du für ein Sünder bist, sondern er hat die herrschende Macht, wo Menschen zur Sünde gebracht und in Gewalt gesetzt hat, unschädlich gemacht. Er hat sie öffentlich zur Schau getragen und gesagt, das, nicht der Mensch, nicht du, nicht der Sünder, ist böse. Nicht du bist Objekt vom Verfluchtsein oder vom Angriff vom Himmel gegen dich, sondern die Mächte und Gewalten, die dich missbrauchen. Gott hat den Mensch immer als Missbrauchten gesehen. Nie in dem Sinn als Täter, sondern immer als Opfer. Er wusste, der Mensch ausgeliefert kann nichts machen. Und die Anklage, und ich weiß nicht, was du alles für Anklagen in deinem Leben schon gehabt, und da meine ich jetzt nicht deine Buße, weil du nicht richtig parkiert hast. Ich meine nicht den Strafbefehl, wo kommt, weil du schnell gefahren bist. Ich hoffe, sonst hast du nicht so Bekanntschaft gemacht mit der Gerichtlichkeit oder mit der Buße. Ich hoffe es für dich. Sondern Gott beschreibt in seinem Wort, es gibt einen juristischen Teil. Es gibt einen juristischen Teil. Und der juristische Teil ist, er muss geklärt werden. Mit der Auferstehung muss geklärt werden, was ist mit der Strafe. Und Strafe wird nicht einfach nach dem Motto, ja, du bist halt ein Liebe, du bist halt ein Netter, einfach weggenommen. Auch deine ganz persönliche Strafe, nämlich, dass du Unwahrheit redest und keiner von uns ist heilig. Und der Redende ganz sicher nicht. Meine Frau würde es wahrscheinlich nicht einblenden. Sondern da gibt's ein juristisches Momentum, was heisst, du bist angeklagt. Und ich weiss, es gibt zwei Ankläger. Es gibt die Anklage vom Himmel, wo dir sagt, du bist ein Sünder. Musst dich gar nicht rausschnurren, du bist ihn. Und dann gibt's den Diabolo, den Teufel, das tönt fast gleich, aber ist völlig anders. Weil das erste juristische Momentum von Christus Jesus, wo sagt, du bist ein Sünder, oder der Apostel, wo sagt, ihr seid Sünder, tönt Buße, hat das Ziel, dass du gerettet wirst und erlöst wirst. Und erlöst wird man nur von dem, was du bejahst. Es ist so. Und es ist so, heisst Buß tun. Ohne Buße keine Rettung. Es gibt nicht einfach, lieber Heiland, mach einfach irgendetwas. Ohne Buße keine Rettung. Die Buß, die zum Heil führt, die Anklage kommt vom Himmel. Es ist eine juristische Anklage. Es gibt einen Teufel, der hinterletzt nicht will, dass du gerettet wirst. Und er klagt dich an. In allem, was du gemacht hast. Recht hat er meistens, aber er will dich zum Tod bringen. Und jetzt kommt Jesus, weil du das nicht kannst, und nimmt den rechtsmäßigen Strafbefehl und sagt, ich nehme für dich. Ich habe extra einen ausgedruckt aus dem Schweizerischen Strafprozessordnung. Sind das ja nicht meine? Du musst nicht schauen. Und ich habe hier ein Blatt wo soll das symbolisieren? Und ich habe einen Nagel. Ich gebe zu, es ist nicht der kleinste. Den habe ich noch vom Dani Hirzel. Und die Bibel sagt, so wie seine Hände angenagelt, ist deine Strafe an das Kreuz angenagelt. Anstelle von dir zu ihm. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Dass du schuldenfrei bist. Halleluja. Du bist ein Erlöster. Weg mit der Strafe. Es liegt auf ihm. Das ist nicht Theorie. Das ist göttliche Praxis. Für das hat Jesus alles tun, damit du straffrei bist. Und jetzt kommt der Herr und redet mit uns durchs Wort. Deshalb, ich müsste dich da noch weiter drücken. Ich habe abgestellt. Was kommt gerade? Deshalb lasst euch jetzt auch nicht mehr von ihnen in die Ecke stellen. Freunde, lasst es nicht zu. Weil was Jesus treibt hat, dort hört die Anklage vom Himmel auf. Die Anklage vom Himmel hört in Jesus, weil er beides zusammengeführt hat, nämlich das Gesetz und dich als Sünder durch die Rechtfertigung in ihm. Das Gesetz vom Himmel ist erfüllt. Nicht wischiwaschi, durch eine Tat, durch sein Blut, durchs Sterben und weil Sterben allein nicht der Prozess von der Freiheit und vom Erlöstsein vollzogen hat, hat müssen Ostern sein, wo der Heilige Geist in die Hölle fährt oder in Hades fährt und der Jesus aus dem Totenreich zieht, weil er selber sündfrei war. Er hat wegen dir den Tod erlitten. Aber wegen seiner Schuldfreiheit hat der Tod ihn nicht können halten. Lasst euch nicht mehr von diesen Anklagen in die Ecke stellen. Das ist Botschaft von Ostern. Hör auf den Teufel zu hören mit seinen Anklagen. Stop it! Das, was sie bestimmen wollen, zum Beispiel, was man essen oder trinken darf, oder welche besonderen Festtage man einhalten und auf welche Neumondfeiern oder Sabbate man achten soll. Also eigentlich haben die nicht da sind, alles richtig gemacht. Ja, weil Ostern haben wir jeden Sonntag. Kein Freitag übrigens auch. Und natürlich hat Gott immer wieder gesagt, hört, das braucht bestimmte Zeit, da kommen zusammen, um euch daran zu erinnern. Darum tun wir auch Abendmahl nehmen. Und ja, das Wort von Gott sagt, wir sollten mehr als nur einmal im Monat. Aber wir machen uns nicht abhängig davon. Und wir halten uns nicht einfach an Rituale. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemandem, der sagt, also ihr Freikirchen sind schon die Ärmsten. Ihr macht so viel Gutes und kommt keine Kohlen über vom Staat. Also die anderen, die nicht so viel Aktivität machen, kommen mehr Geld überall. Und ihr kommt, das ist eigentlich nicht fair. Er sagt dafür, dass wir auch aus dem Staatstopf Geld bekommen. Da habe ich mich herzlich bedankt und gesagt, ja, das ist, ich spüre deine Wärme und Liebe, aber ich würde keinen Stutz nehmen. Dann schaut er mich an und sagt, ja was, jetzt brauchen die kein Geld. Dann gibt es, ho, ganz viel. Schaut doch den Beamer an. Nein, wir machen uns nicht abhängig von staatlicher Unterstützung. Der Glaube darf nicht gekoppelt sein an irgendetwas von Leistung oder von Abmachung. Und ja, wir kontrollieren auch nicht, ob du deinen Zehnten gibst. Wir schauen dich im Fall nicht schräg an, solltest du ihn nicht geben. Wäre einfach schon toll. Aber ja, wir haben gesagt, wir müssen frei sein, frei, unabhängig. Und wir lassen uns nicht in alte Zwänge und Mechanismen einmischen. Weder beim Geld, und das ist eine von den drei Bereichen, wo Gott sagt, wo Unfreiheit und Zwanghaftigkeit immer wieder kommt. Und ich weiss nicht, ob es der Teufel mit dir mit Geld macht. Wenn du zum Beispiel merkst, dass du einfach immer so ein armer Tropf bist. Und einfach, dass du immer Mangel hast. Immer mit Geldmangel. Dann sagst du, ja, weil ich eben zu wenig habe. Dann sage ich, ich glaube es eben nicht. Mangel ist nicht eine Frage von Franken und Rappen, sondern eine Frage von der Haltung. Und der Haltung kommt, weil da irgendjemand dir sagt, dass du zu wenig hast. Und jetzt sagst du, ja, aber ich kann ja nicht sagen, ich habe genug, wenn ich zu wenig habe. Dann sage ich, doch. Doch. Der Heiland hat gesagt, ich werde kein eigenes Haus haben, ich werde keinen Palast haben, ich werde nicht einmal ein eigenes Bett haben, weil ich habe genug. Gott versorgt. Und ich bin in Afrika gesehen, ich habe Menschen gesehen, die haben nichts. Die haben nichts, nichts, nichts. Und die haben den Mangelgeist nicht gehabt. Sie sind frei. Sie haben sich vom Teufel nicht in Konsum innen durchs Geld ins Boxhorn jagen lassen. Nein, es muss nicht immer das Neueste sein. Und nein, es braucht nicht immer alle Elektronik ersten Grades. Das Zweite ist Macht. Macht. Der Teufel versucht es immer wieder, uns zu zeigen, du musst dich durchsetzen. Du musst jetzt einmal auf die Hinterbeine stehen und zu deinem Recht kommen. Und merkt ihr, zwischen dem, was der Himmel sagt und dem, was der Teufel sagt, das kann manchmal genau gleich tönen, das kann sogar der gleiche Satz sein. Aber das eine führt zum Leben und das andere zum Tod. Darum sagt die Bibel, hey, der auferstandene Herr, lern von seiner Stimme. Wenn du Kind von Gott bist, wenn du erlöst bist, dann lern von seiner Stimme. Was redet der Herr mit mir und was ist der Diabol? Was ist der Widersacher? Lasst euch nicht zurückführen ins alte Muster. Lasst euch bitte nicht vom Teufel sagen. Wenn der Herr, und er hat es mir einmal gesagt, der Herr hat mir einmal gesagt, Friedel, jetzt ist fertig, jetzt lässt du nicht ständig auf den Grind zeichnen. Das ist fertig. Jetzt stehst du an und sagst, stop it, fertig. In der Stifte habe ich gesagt, jetzt ist fertig. Ich lasse mich nicht mehr missbrauchen. Ich habe dann zwar zwei Fußschläge verwünscht und bittere Kiefererfahrung. Aber ich bin angestanden, weil ich gewusst habe, das ist jetzt nicht der Teufel, der dir sagt, du musst jetzt anstehen, damit du auch neben bist und andere auch unterjochen und andere auch, du musst jetzt einmal auf die Hinterbeine stehen. Und da, was ich manchmal bei anderen Leuten höre und sehe, wenn ich denke, wie sie mit anderen reden, wie sie sich abmachen, damit sie selber besser dastehen, merke ich, von wessen Geisteskind sie sind. Aber anstehen und sich nicht ständig vom Leben oder von Menschen auf den Grind trampeln lassen, wenn der Herr sagt, stopp, dann ist stopp. Drum red das Evangelium und sag, bist du gut, lass dich nicht von den alten Machenschaften. Komm in mein Leben, komm in meine Autorität, komm in meine Königswürde, komm in meine powervolle Identität. Und dort darfst du stehen. Und dort musst du auch nicht alles sagen lassen. Aber da, da redest du aus dem Mangel raus. Und da redest du immer raus, ich will auch neben sein, ich will auch neben sein, ich will auch neben sein. Es ist das, was wir zu Grab gebracht haben, wird bei uns wieder erweckt. Und ja, das Dritte ist die Sexualität. Bei Männern mehr als bei den Frauen, wobei sie holen, glaube ich, fleissig auf. Wo einer sagt, ja, so schön, wenn ich als Kind von Gott schuldenfrei bin und erlöst bin und ich darf, ich muss mir ja gar nichts mehr vorschreiben lassen, wie man leben soll. So gut, da kann ich machen, was ich will. Das ist tatsächlich so. Du hast eine Freiheit, die du sonst nie hast. Aber die Bibel sagt, heb dir Sorge. Tu nicht mehr, lass dich nicht nochmal in irgendeiner Art und Weise dir den Siegespreis rauben. Es geht Gott nie darum, dass er dich von irgendetwas Schönem verwehren will. Es geht Gott immer darum, dich zu schützen, zu safen und zu retten. Wenn du das verstanden hast, auch bei der Auferstehung, dann musst du sagen, hey, okay, ich gehöre Jesus und ich will von ihm leben. Ich lebe von seiner Wahrheit, von seiner Klarheit. Bedeutet auch, wenn es um Sexualität geht, ich nehme deine Realität an, wie du mich geschaffen hast, für was hast du mich geschaffen und für wen hast du mich geschaffen. Und ich tue nicht meiner Lust und meiner Begierde nach, sondern ich lebe nach meiner Berufung, die du für mich gedacht hast. Willst du gut mit mir meinst? Die Welt sagt dann, yeah, Vorschriften und so. Und sie sagt dann, du musst die Lust ausleben. Und die Bibel sagt, lass dich nicht wieder von dem, wo du erlöst worden bist, wo dir noch den Tod bringt, wieder zurücknehmen. Amen. Gut, da hätte ich alles noch wollen, aber Amen. Wenn sie es aufstehen, sind zu lieb. Wir haben das liebes Ministry-Team, ist da auf der Seite. Und sie stellen sich so ein bisschen, das Kreuz lassen ein bisschen frei, gehen ein bisschen mehr ab und ein bisschen mehr rauf. Wenn du jetzt sagst, ich will, den Hammer lasse ich extra da, ich habe keinen Nagel mehr mitgenommen, sondern wenn du sagst, ich will einfach für mich selber, ich will ans Kreuz und ich will dort etwas, was der Heilige Geist jetzt aufgepoppt hat. Das ist nicht der Pastor, der aufpoppelt. Das ist der Heilige Geist, wenn er in uns drin Dinge aufpoppelt, wo du merkst, dass du deshalb wieder dich wieder in die Ecke stellst, wieder empfänglich bist zu dieser alten Nachlageschrift, die vom Teufel kommt. Dann hängst du dort an, wo es hingehört. Gang und mach das symbolisch, weil es ja nicht etwas real mit Handwerk zu tun hat, sondern etwas Geistiges, vollziehe das geistig. Manchmal ist es gut, man macht noch ein bisschen einen Weg dort, damit man es einfach klar deklariert. Lass dir nicht den Siegespreis rauben. Wenn du merkst, es ist dir manchmal wieder abhanden gekommen als Kind von Gott, der Freiheit, der Schönheit, wo Gott dich will, wo die Auferstehungskraft zum Tragen kommt, dann such einen von den Bettern und geh zu ihnen und sag, bitte, ich möchte Buße tun. Ich möchte Buße tun. Ich möchte Buße tun, dass ich etwas hergegeben habe, was ich hatte. Wo Gott mir Freiraum und Freiheit gegeben hat und ich habe es verloren. Und ich weiss es, weil ich Gott kenne, er garantiert dir, Freiheiten, die du gehabt hast, die du in ihm hast, wirst du wieder empfangen. Du wirst es nicht nur empfangen, sondern du wirst siegreich daraus rauskommen. Während dieser Worship-Zeit lasst uns die Freiheit haben. Vielleicht willst du auch raustreten und für dich selber sein. Vielleicht möchtest du irgendeine Nebenfrage haben, die mit zusammen kannst beten. Lasst uns die Zeit nehmen, wo wir im Herr bleiben können. Bitte schön. Ah, du bist es ja.